Ja, ich habe schon gesagt, die Frage, muss man sich morgen eincremen oder nicht? Der Sommer ist gefühlt momentan ja relativ weit weg gerade. Vor allem nach diesen Regentagen, Freitag, Samstag. Heute hat es sich dann ein bisschen beruhigt. Aber im Juni, da hatten wir ja schon einige richtig tolle Sommerwochenenden. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe mir da auch direkt so einen richtig ordentlichen Sonnenbrand geholt. Ich bin nämlich so ein Eincrememuffel. Und offensichtlich bin ich da auch nicht alleine.
Ich weiß schon, dass es doch intensive Sonneneinstrahlung ist und ich gebe auch zu, dass ich die Kinder viel mehr schütze als mich selber. Wir Erwachsenen vergessen es oft.
Sind wir zu sorglos in der Sonne? Das ist unser Thema heute Abend in den kommenden anderthalb Stunden in der Sendung zur Sache. Und ab 19.30 Uhr, da sind wir dann natürlich live bei der Eröffnung des Schleswig-Holstein Musikfestivals für Sie dabei. Da schalten wir immer wieder zu unseren Kollegen live in und an die Lübecker Muck. Ich bin Rebecca Mehrholz und freue mich auf einen spannenden Abend mit Ihnen. Der erste Strandtag so des Jahres, Ende des Frühjahres, Anfang des Sommers. Man geht so schön an den Strand. Und klar, was hat man vergessen? Die Sonnencreme. Und dann abends, dann spannt und brennt auf einmal die Haut plötzlich. Ist feuerrot, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, oder? Sonnenbrand. Zum Glück ist der nach ein paar Tagen dann ja wieder weg und alles ist wieder gut. Oder vielleicht doch nicht. Mein Gast heute Abend in der Sendung zur Sache ist Professor Axel Hauschild, Mediziner am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und erst vor kurzem von einer amerikanischen Fachzeitschrift als einer der führenden Melanomexperten weltweit ausgezeichnet worden. Hallo Herr Hauschild, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend, Frau Mehrholz.
Wenn man an Krebs denkt, dann denkt man meistens irgendwie an Leukämie, an Brustkrebs oder auch an Lungenkrebs, aber irgendwie nicht so richtig an Hautkrebs. Was interessiert Sie so sehr an dem Thema, dass Sie gesagt haben, das wird mein Spezialgebiet?
Naja, zunächst einmal habe ich während meines Medizinstudiums einen Job gehabt als Medizinstudent und das war in der Ambulanz der Hautklinik und ich fand es damals schon extrem spannend, wie breit gefächert das Fach ist, was es alles bietet, also dass man auch operativ zum Beispiel tätig werden kann. Und da habe ich auch den Hautkrebs kennengelernt und habe mich gewundert, dass ein so kleiner Hautkrebs wie der schwarze Hautkrebs, der vielleicht nur 5 mm groß ist, jemanden wirklich töten kann. Und das hat mich wirklich fasziniert, muss ich sagen. Und das hat mich auch bewogen, dort auf dem Themengebiet tätig zu werden.
Sie haben gerade schon gesagt, dass er möglicherweise sehr gefährlich werden kann. Bei Hautkrebs, da haben, glaube ich, die meisten Menschen die Vorstellung, ja, das ist dann irgendwie was auf der Haut, eine kleine Veränderung, wird rausgeschnitten, zack, fertig, alles wieder in Ordnung. Aber so ist es scheinbar nicht, oder?
Naja, man muss erstmal sagen, vielleicht der Hautkrebs ist der häufigste Krebs des Menschen überhaupt, weil sie eben Leukämien etc. erwähnt haben. Es gibt nichts, was häufiger ist als Hautkrebs. Und die meisten Formen, der sogenannte helle Hautkrebs, Basalzellkarzinom, Stachelzellkarzinom, sind zu 99,9% geheilt, wenn er frühzeitig entdeckt ist. Und das sind die allermeisten in unseren Breitengraden, sage ich mal, mit einer guten Gesundheitsversorgung. Und der schwarze Hautkrebs, bei dem hängt es extrem davon ab, ob er früh entdeckt ist oder nicht. Und zum Glück in Deutschland wird er sehr früh entdeckt. Also der Schrecken ist nicht komplett genommen, aber hoffentlich weitgehend genommen.
Ja, das ist ein bisschen heikel. Wenn der Schrecken genommen ist, dann kommt meistens auch die Nachlässigkeit, oder?
Ja, das könnte passieren, nicht? Auf der anderen Seite haben wir ja in Deutschland wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben ein frei zugängliches Gesundheitssystem und hier auch noch ein Hautkrebs-Screening, was jeder ursprünglich über 35-Jährige in Anspruch nehmen kann, egal wie er versichert ist. Mittlerweile ist das von fast allen Krankenkassen auf 20 und sogar noch darunter korrigiert worden. Und da muss man einfach mal sagen, wir haben ein perfektes Gesundheitssystem, was die Früherkennung von Hautkrebs angeht. Und ich muss ehrlich sagen, es wird ja viel gemeckert in Deutschland und über unser Gesundheitssystem und vielleicht auch im Allgemeinen etwas mehr als in anderen Ländern. Aber hier gibt es keinen Grund zu meckern. Hier sind wir wirklich in einer absolut luxuriösen Situation, wenn man das mit allen anderen Ländern vergleicht.
Schleswig-Holstein ist ja auch Vorreiter gewesen. Da sprechen wir im Verlauf der Sendung nochmal ganz explizit drüber, auch wie sinnvoll so ein Screening ist, wann man das machen sollte. Ja. Gucken wir nochmal kurz auf den Sonnenbrand. Ich würde schätzen, 95% der Menschen hatten wahrscheinlich schon mal einen Sonnenbrand. Und der ist ja nach ein paar Tagen dann wieder weg. Das ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Warum ist es trotzdem so schlimm, wenn er ja eigentlich wieder weg ist?
Ja, es ist natürlich so. Also ich würde sogar schätzen, 100% der Leute hatten einen Sonnenbrand. Irgendwann hat man bestimmt einen Sonnenbrand gehabt. Und es ist einfach so, dass davon auszugehen ist, dass wir Zellschäden setzen durch den Sonnenbrand. Und die sitzen an der Oberhaut. Diese Zellen können sich regenerieren, also wieder normal nachwachsen. Diese Schäden können korrigiert werden, aber irgendwann ist dieses sogenannte Reparatursystem überlastet. Und wann das der Fall ist für den Einzelnen, können wir nicht vorhersagen. Das bedeutet, okay, wir haben hier die Schwierigkeit, dass vielleicht der Vater etwas mehr Sonne verträgt als die Mutter und beide zusammen mehr als jeweils die Kinder. Und deswegen können wir nicht davon ausgehen, dass hier alle gleich sind. Und viele Sonnenbrände erzeugen viele Muttermale. Das gibt eine große deutsche Kindergartenstudie, weltweit die größte, die das gezeigt hat. Das heißt, je mehr Urlaube im Süden mit verbunden mit Sonnenbränden, desto mehr Leberflecken entwickeln wir am Körper. Und die Zahl der Leberflecken ist auch heute noch der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung von schwarzem Hautkrebs. Das heißt, mehr Leberflecken bedeutet mehr Risiko für schwarzen Hautkrebs.
Also Sonnenbrand muss nicht zu einer Gefahr werden, aber genau. Er kann eben zu einer Gefahr werden, ähnlich wie das beim Rauchen und dem Lungenkrebs ist. Und ob wir möglicherweise viel zu leichtsinnig sind, uns viel zu wenig schützen, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Unser Thema, zu sorglos in der Sonne. Da bin ich schon ein bisschen wieder im Sommerfeeling. Picknickkorb gepackt, die Decke, ein Buch, vielleicht noch einen Sonnenschirm und dann ab in den Strand. Ach so, ja, Sonnencreme nehme ich natürlich auch mit, aber dann am Strand, ne? Wenn dann alles so schön sandig ist, dann noch eincreme? Oh nee, da habe ich meistens gar keine Lust drauf. Also bleibe ich ungeschützt und da bin ich ganz offensichtlich nicht die Einzige, hat mein Kollege Fabian Weishaupt festgestellt.
Sommer, Sonne, Sonnenschutz. Oder doch eher nicht? Erstaunlich oft sagen mir die Leute am Strand, sie hätten gar keine Sonnencreme oder Spray dabei.
Ich schütze mich jetzt momentan gar nicht vor der Sonne, weil ich schon sehr viel in der Sonne war die letzten paar Monate. Also, aber am Anfang, klar, ich schmier mich ein bisschen mit Sonnencreme ein.
Sagt Nico, er ist Ende 20. Aber warum benutzt er denn dann jetzt keine Sonnencreme mehr?
Weil ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man schon ein bisschen braun ist, dann auch in der Regel keinen Sonnenbrand mehr kriegt. Also gerade weil ich jetzt 2 Monate in der marokkanischen Sonne war und dementsprechend hier nicht mehr so die Probleme habe.
Ganz so sorglos sind hier nicht alle unterwegs. Aber so richtig ernst nehmen viele das Thema Sonnenschutz nicht.
Ich versuche mich schon daran zu erinnern, mich einzucremen, ja.
Irgendwie dunkle Haut, ich bekomme keinen Sonnenbrand. Da kann ich noch so lange in der Sonne sitzen, ich bekomme einfach keinen großen Sonnenbrand, obwohl ich ja blond bin.
Wir schützen uns mit Sonnencreme, weil ich ja auch so blass bin.
Deshalb hat auch die 18-jährige Hanna ihre Arme, Beine und Schultern ganz dick mit Sonnencreme eingeschmiert. Und welcher Lichtschutzfaktor ist das?
50 plus Sonnencreme, ja. Das ist der höchste Lichtschutzfaktor, den es gibt. Ich habe eine Sonnenallergie, deswegen ist das noch ein bisschen was anderes bei mir. Es ist immer ein bisschen schwierig mit der hellen Haut.
Und auch ihren Kopf schützt Hanna mit einem Sonnenhut. Gut geschützt sind auch die meisten Kinder. Das ist auch Michaela wichtig, einer jungen Mutter. Sie spielt mit ihrer Tochter im Sand. Das Kind trägt eine weiße Stoffmütze zum Schutz. Und die Mutter?
Ja, ich weiß schon, dass es doch intensive Sonneneinstrahlung ist. Und ich gebe auch zu, dass ich die Kinder viel mehr schütze als mich selber. Aber ich versuche darauf zu achten. Wir haben auch im Haus verteilt überall an jeder Tür eine Tube Sonnencreme liegen. Und je nachdem, welche Tube dann liegt, damit cremen wir uns ein. Aber wie gesagt, die Kinder intensivst und wir Erwachsenen vergessen es oft bei uns selber.
Dabei kann Sonne der Haut extrem schaden, sogar Krebs auslösen. Das weiß auch Ulla. Sie ist ein heller Hauttyp, kümmert sich aber trotzdem nicht.
Ich muss eh sterben. Oh, nee, mir ist so warm, sorry. Ich creme mich auch nach dem Duschen nicht ein, keine Ahnung, ich habe keinen Sonnenbrand. Ich weiß, man sollte es tun, aber deswegen bin ich in den Norden gezogen, weil hier kaum Sonne ist.
Ja, was jetzt gerade wieder bewiesen worden wäre, der Norden und die mangelnde Sonne. Aber gerade im Juni, da hatten wir schon richtig schöne Tage. Herr Hauschulz, wie sind Ihre Erfahrungen? Gibt es viele Leute, die das Risiko der Sonne nach wie vor unterschätzen?
Ja, ich glaube, es gibt gute Statistiken darüber, dass es genau das Gegenteil der Fall ist, dass immer mehr Leute die Bedeutung erkennen. Und ich glaube einfach, das Problem ist vielschichtig. Zum einen, was Sie schon ansprachen, ist es der Sonnenbrand. Ja, den kennt jeder, den kann man in jedem Alter nachvollziehen. Er kommt 3-4 Stunden, nachdem man aus der Sonne raus ist. Ist kurz da und kein größeres Problem. Die Folgeschäden, ja, die sehen wir halt 30, 40 Jahre später. Und das ist das Problem, dass in dem Moment keiner daran denkt. Und das kriegt man vielleicht erst mit, wenn man älter ist und um sich herum ein paar Einschläge gesehen hat. Und ich sag mal, zwei Folgeschäden. Das eine ist der Hautkrebs selbst und das andere ist ein anderer Folgeschaden. Das ist die Hautalterung. Und das auf einmal interessiert dann so in der mittleren Lebenszeit, sage ich mal, das interessiert einen 20- oder 30-Jährigen überhaupt nicht.
Wir haben in dem Beitrag eben einige Aussagen gehört. Zum Beispiel, ich kriege sowieso keinen Sonnenbrand, bin dunkler Hauttyp. Oder aber meine Haut ist schon vorgebräunt, da muss ich mich jetzt nicht mehr eincremen. Ist das richtig oder sind das Fehleinschätzungen?
Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen, weil also auch dazu gibt es wirklich sehr gute wissenschaftliche Daten. Also es ist so, dass der Sonnenbrand selbst Hautkrebs auslösen kann, aber nicht der Sonnenbrand aus dem letzten Jahr hat den Hautkrebs in diesem Jahr ausgelöst. Das ist chronisch zu sehen über viele Jahre. Aber was viel interessanter ist, ist, glaube ich, die Feststellung, dass unterhalb der Schwelle des Sonnenbrandes, Sonnenbrand heißt Rötung der Haut, nichts anderes, muss keine Blasenbildung sein, unterhalb der Schwelle der Hautrötung bereits Hautkrebs ausgelöst werden kann. Das kann man auch an sogenannten Nacktmäusen, ja, also rasierten Mäusen nachvollziehen im Tierversuch, dass unterhalb dieser Schwelle Hautkrebs ausgelöst wird. Das bedeutet, selbst wenn ich überhaupt keinen Sonnenbrand gehabt habe in meinem ganzen Leben, kann ich trotzdem Hautkrebs kriegen. Und da zählt die Gesamtdosis, das Einzahlen auf das Konto, auf das Lebenszeitkonto. Und deswegen glaube ich, selbst wenn man gebräunt ist und 2 Monate gerade in Marokko verlebt hat, was ja sehr schön ist, dass es dann eben ein Trugschluss ist zu glauben, dass kein Lichtschutz mehr notwendig ist.
Aber das heißt, wenn ich eventuell schon zu viel UV-Licht getankt habe, wenn ich noch nicht mal rot geworden bin, dann ist es ja auch richtig schwer, das abzuschätzen, wann ich mich schützen muss und wann nicht, oder?
Ist es ja auch. Das ist ja auch die Schwierigkeit, weswegen man zur Nachlässigkeit tendiert. Es ist ja auch so, dass es in viele Tagescremes eingearbeitet ist inzwischen, die Frauen ja als Pflegemaßnahmen auch benutzen. Dann sind Lichtschutzfaktoren, die nicht so hoch sind, drin, aber es ist eine Maßnahme, muss man ganz klar sagen. Alles andere ist ja quasi bei Bedarf nur. Man geht zum Strand, packt die Sonnencreme ein, schmiert sich idealerweise eine halbe Stunde vorher ein und dann lässt man die restlichen Dinge walten. Das ist sicherlich die Maßnahme, die am häufigsten ist. Aber das heißt ja nicht immer, dass es nicht idealerweise eigentlich so ist, dass man doch versuchen sollte, die Kerndosis zu minimieren. Und wenn ich da vielleicht nur eine Sache sagen darf, die Zeit zwischen 12 und 3 lässt 80% der UV-Belastung raus. Das heißt, das ultraviolette Licht, was Hautkrebs auslöst, kommt in 3 Stunden zu 80%. Davor und danach ist gut. Bedeutet, wir hätten also die Möglichkeit, die schöne Wärme der Sonne auch so zu genießen, ein bisschen früher oder ein bisschen später, um die Kernzeiten zu vermeiden. Und für Kinder gilt das besonders.
Dieses Beraten in der Mittagshitze auf jeden Fall besser sein lassen.
Genau.
Es gibt eine Statistik, die besagt, dass die Anzahl der Hautkrebsfälle, die in den Krankenhäusern in Deutschland behandelt wurden, in den letzten 5 Jahren um 17% gestiegen ist. Liegt das jetzt daran, dass die Aufmerksamkeit für das Thema höher geworden ist, dass die Leute vielleicht früher auf ihre Muttermale drauf gucken und es dann früher entdecken? Oder aber ist es doch der sorglose Umgang und die Nachlässigkeit? Weil eben haben Sie ja gesagt, eigentlich wissen die meisten Menschen, wie gefährlich die Sonne und Sonnenbrand ist.
Ja, na gut, man muss natürlich auch sehen, dass diejenigen, die also einen hellen Hautkrebs haben, jetzt müssen wir einfach mal über Alter reden. Beim hellen Hautkrebs ist das durchschnittliche Alter irgendwo ab 60 Jahre aufwärts. Und je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, hellen Hautkrebs zu kriegen. Schlichtweg, weil wir so lange leben. Also wenn man 90 wird, ist die Wahrscheinlichkeit fast 100%. Ja, aber beim schwarzen Hautkrebs ist es anders. Da gibt es bei jungen Frauen so um die 30 herum das, was wir einen Peak nennen, also einen Altersgipfel. Und bei Männern und Frauen ist der Altersgipfel zwischen 50 und 60 nochmal. Also ein zweiter für die Frauen und der Hauptgipfel für die Männer. Also das heißt, das Alter ist viel früher da, aber immer noch weit davon entfernt von der Zeit, wo man sorglos in der Sonne war. Das heißt, zurückdrehen die Zeit kann man sehr schlecht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Krankenhauseinweisungen noch nicht mal das Eigentliche widerspiegeln, weil viel mehr heutzutage ambulant als stationär behandelt wird. Und wir sehen ja Zahlen aus dem schleswig-holsteinischen Krebsregister hier. Und die sind exzellent geführt, ja. Und von daher können wir sehen, dass das Jahr für Jahr zunimmt um etwa 7%.
Wobei man aber da dann eben tatsächlich sagen kann, es liegt auch daran, weil wir älter werden.
Ja, das ist wirklich aus meiner Sicht heraus einer der Hauptgründe. Ja, wir haben einfach mehr Zeit, uns zu besonnen. Vielleicht haben wir auch etwas mehr Freizeit und viele haben halt auch die Möglichkeit, ihren Ruhestand auch besser genießen zu können, kriegen damit aber auch noch mal mehr Sonne drauf. Stichwort, es geht einem gut, vielleicht Golfplatz, ja, Segeln etc. Das sind so die Dinge, die ich hier ganz häufig höre und da kann man schon fast vorhersagen, dass dort mit Sicherheit also auch ein bisschen zu viel Sonne auf die Haut gekommen ist. Und Urlaube in sonnigen Gefilden gehören dazu. Es war ja früher gänzlich unüblich, ist heute einfach. Ja, die Preise für Flüge werden immer billiger. Im Prinzip kann fast jeder heute in den Süden fliegen.
Und da hilft Eincreme, haben wir eben schon mal angesprochen. Wie man sich richtig eincremt, wann man sich eincremt, welchen Lichtschutzfaktor man verwendet, welche Creme oder Spray, das ist eine Wissenschaft für sich und die lösen wir gleich mal auf. Geben wir gleich ein bisschen Hilfestellung hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Sonnencreme schützt vor Sonnenbrand, das ist wahrscheinlich jedem klar, aber wann verwende ich eigentlich welche Creme, welches Produkt ist das Richtige für mich und welchen Lichtschutzfaktor brauche ich? Und genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Experten hier im Studio, mit Professor Hausschild. Erstmal die generelle Frage, wann muss ich mich eigentlich eincremen? Wir haben momentan so ein richtig schönes wechselhaftes Wetter, es regnet zwischendurch kommt dann auch mal wieder die Sonne raus. Ist das schon ein Wetter, wo ich mich eigentlich eincremen müsste, wenn ich rausgehe?
Ja, mittlerweile gibt es so schöne Apps sogar, ja, wo man nachschauen kann, wie gerade an dem Standort, wo man ist, die Sonneneinstrahlung ist. Und dann gibt es so eine Gradierung von 0 bis 10, je nachdem, wie stark die Sonne ist und welchen Lichtschutzfaktor man dann verwenden sollte. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das wirklich verwenden. Es wird wahrscheinlich begrenzt sein, aber man hat ja doch ein gesundes Gefühl dafür. Also erstmal, wenn man sich eingräbt, eine halbe Stunde, bevor man in die Sonne geht, das ist die Regel. Und was vielleicht bei der Auswahl des Lichtschutzmittels, weil Sie das eben ansprachen, eine Rolle spielen sollte, ist für mich das, worauf ich als erstes gucke, ist, es sollte wirklich kein Parfum drin sein. Das heißt, es sollte nicht parfümiert sein, einfach weil Duftstoffallergien sind die häufigsten Allergien und die braucht man sich nicht durch die Lichtschutzcreme zuführen. Das riecht ja auch so nicht schlecht, wenn man ein neutrales Produkt verwendet, das ist schon mal die Grundregel. Das zweite ist, aus meiner Sicht heraus, das richtig aufzutragen. Richtig auftragen heißt, gemäß der europäischen Kriterien sind das 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche. Das wird jetzt nicht jeder sofort umrechnen können, ist aber ganz einfach. Für den gemeinen Norddeutschen, also Holsteiner, ja, bedeutet das 40 Gramm für den Körper. Jetzt frage ich mal wirklich ganz ehrlich von mir, jetzt machen Sie 40 Gramm für den Körper? Sie cremen sich ja ohnehin nur ungern ein.
Genau, ich überlege gerade, also in so einer Tube sind wie viel drin? 200
genau,
Gramm?
Genau, genau. Aber also, manchmal auch nur 100.
Ich glaube, ich habe so eine mit 200 Gramm, das heißt, die müsste 5-mal reichen.
Genau.
Für 5 Sonnenbäder bei mir alleine. Das heißt, mein Partner und ich müssten nach 2,5 Strandbesuchen eine neue kaufen. Ja. Ich glaube, sie reicht immer ein ganzes Jahr.
Das habe ich mir fast gedacht. Sehen Sie, das ist das, warum ich das meine. Also danach werden die Lichtschutzfaktoren aber berechnet. Das heißt, man trägt das sehr dick auf. Ist das praktikabel? Ich glaube nicht. Ja, weil jeder möchte ja, dass es nicht mehr sichtbar ist, wenn es aufgetragen wird und nicht, dass ein dicker, meist weißer Film auf der Haut
drauf liegt. Man glänzt dann wie eine Speckschwarte.
Ja, und vor allem ist es dann auch so, vielleicht bleibt der Sand dran hängen etc. Also ist es einfach nicht so richtig praktikabel. Aber so werden Lichtschutzfaktoren bestimmt. So, und das Interessante ist wirklich, dass die Abnahme nicht linear ist, jetzt kommen wir kurz zur Mathematik, sondern exponentiell. Das heißt, wenn Sie einen Faktor 50 auftragen, normalerweise bedeutet das 50 mal länger sich in der Sonne aufhalten zu können als ohne Lichtschutzfaktor. Dann ist es nicht so, dass man dann, wenn man nur die Hälfte aufträgt, die Hälfte nur drin ist, sonst entspricht etwa einem Faktor 5 nur noch 5-mal so lange. Das heißt, die Dicke ist alles entscheidend und damit wird klar, dass die angegebenen Lichtschutzfaktoren uns in einer etwas falschen Sicherheit wiegen. Wenn wir jetzt sagen, normal können wir als Holsteiner 15 Minuten in der Sonne sein, ohne einen Sonnenbrand zu kriegen. Nicht? Immer mittags um 12 gerechnet, Sommer und so weiter. So, und dann rechnen wir 15 Minuten mal 50 und dann können wir uns ausrechnen, ja, sind wir bei 12 Stunden in der Sonne damit. Das ist natürlich völlig unrealistisch. So, und deswegen ist es so, dass man das deutlich runterstufen muss und realistisch was verbreiten muss. So, und meine ganz klare Botschaft ist, wer wirklich hellhäutig ist, Faktor 50, und der ist nicht steigerbar nach den europäischen Kriterien, also oberhalb von 50 gibt es nichts. Wenn einer ankommt in der 100er Flasche, kommt die aus den USA oder Australien, aber die sind nicht weiter als wir, sondern ist genau das Gleiche drin, nur mit einer anderen Messmethode berechnet, hat aber die gleiche Lichtschutzwirkung, nämlich in etwa Abpufferung von 98, sonst was Prozent des UV-Lichtes. Und da wird UVA und UVB unterschieden. Von daher ist das eigentlich so, dass man auf der sicheren Seite ist mit diesem Faktor und ich sag mal, der normale Schleswig-Holsteiner wird wahrscheinlich mit einem Faktor 30 gut bedient sein.
Und es gibt ja diese Sprays, dann gibt es einmal eben die weißen Sprays, dann gibt es so durchsichtige Sprays und es gibt die Cremes. Klar, wenn ich so eine Creme nehme, habe ich tendenziell erstmal mehr auf der Haut, dann glänze ich auch ordentlich. Die Sprays sind angenehmer, weil ich weniger auf der Haut habe. Aber bin ich durch die Sprays automatisch schlechter geschützt, weil ich einfach viel zu wenig aufgetragen habe?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu berechnen. Deswegen gibt es bei manchen, bei den Hüben, eine klare Angabe, wie viel von den Hüben man eigentlich braucht. Das ist also mit einer Dosierungsanleitung quasi. Und dann ist man genauso auf der sicheren Seite. Das Spray ist ganz gut für diejenigen, sage ich mal, die eine eher alkoholische Grundlage brauchen da drin. Das heißt, wenn jemand zur Akne neigt, ja, und ähnlichen Erkrankungen und diesem Formenkreis, sollte der auf keinen Fall eine relativ fette Creme auftragen, weil dann die Poren abgedichtet werden und darunter sprießt die Akne. Das Schlimmste wäre eine Zinkpaste in dem Fall darauf zu tun, weil dann kann es darunter auch sprießen. Also das heißt, da dann eher so in die Lotion hinein und in das Wässrige hinein. Dafür ist das Spray dann wiederum sehr gut.
Wir haben eben darüber gesprochen, es gibt diesen Lichtschutzfaktor 50, das ist das höchste. Und ich habe schon ganz oft gehört, danach kann man es nicht verlängern. Also ich kann einmal 50 auftragen und wenn ich dann, sage ich mal, theoretisch, wenn diese 50-fache Zeit um ist, das nochmal auftrage, dann wird es nicht automatisch neu gestartet. Oder sagen wir, ich trage es nach 2 Stunden neu auf, dann fängt die Zeit nicht wieder bei null an. Warum ist das so und warum muss ich dann zwischendurch neu auftragen?
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Ich bin dankbar, dass Sie die Frage stellen. Also zum einen ist es so, sicherlich diese Wirkung des chemischen Lichtschutzfaktors, das ist das, was angegeben wird dort mit 50, 30 etc., ist die eine Seite der Wirkung. Die andere Seite ist die Grundlage dessen, was in dem Präparat drin ist. Nehmen wir mal an, in der Sonnenschutzcreme. Und da gibt es in allen Präparaten immer auch einen physikalischen Lichtschutzfilter. Gibt es verschiedene. Das prominenteste Beispiel ist Titandioxid, heißt es, ja. Was dort drin ist, das ist sozusagen der physikalische Lichtschutz. Man muss sich das so vorstellen, da wird das Licht nicht absorbiert, sondern einfach abgestoßen. Sie tragen sich Zinkpaste auf die Nase auf, die Sonne kommt von oben, wird reflektiert von der Nase, geht wieder zurück, es dringt nichts in die Haut
ein. Ist ein bisschen also so vom Vorstellungsvermögen her, als wenn man sich so ein bisschen Alufolie um die Haut wickelt, ne?
Ja, das ist also das Alufolie stelle ich mir ein bisschen strenger vor, auch was das Schwitzen angeht, aber Sie haben schon recht. Also im Prinzip ist es so, wie eine Alufolie, wo das abprallt. Aber muss man sagen, das ist überall mit drin. Und dann gibt es Präparate, die sind halt frei von diesen chemischen Lichtschutzfiltern, wobei chemisch hört sich da so böse an. Die sind heute so sicher wie nur irgendetwas. Früher gab es häufig Allergien, habe ich in meiner Anfangszeit auch noch miterlebt, sieht man heute fast gar nicht mehr. Sind wirklich gut verträglich und gelten auch wirklich als sicher. So. Und aber wer davon frei sein will, macht nur physikalischen Lichtschutzfilter. Das Problem dabei ist, dass die Galenik, die Zusammensetzung, die Schmierbarkeit, nenne ich es einfach mal, natürlich nicht so gut sein kann, weil man dann eher etwas klebrigere Masse auf der Haut hat. Und gerade für kleine Kinder waren die damals so empfohlen worden, nur diese aufzutragen, aber auch die kleinen Kinder haben sich nicht immer wohlgefühlt nur damit. Also so, dass man sagt, heute unter 2 Jahren kein chemischer Lichtschutzfilter, oberhalb von 2 Jahren ist alles freigegeben. Ja, aber bei der ganz dünnen, empfindlichen Kleinkinderhaut gilt im Übrigen auch nicht die Lichtschutzcreme als goldenes Mittel, sondern wirklich die Kleidung.
Und wann muss ich jetzt idealerweise nachcremen?
Also das Nachcremen ergibt sich einfach daraus, wenn Sie im Wasser waren, gebadet haben, geschwitzt haben, verlieren Sie auch einen Teil der Schutzwirkung. Und das ist etwas, was man aus dem Bauch heraus machen würde. Ich würde ja auch keinem empfehlen, 8 Stunden in der prallen Sonne zu liegen. Also würde man sagen, wenn Sie 4 Stunden in der Sonne sind, ist das ja schon extrem viel. Nach 2 Stunden einfach nochmal nachcremen. Schaden können Sie auf keinen Fall.
Wir haben eine Frage bekommen von Evelyn Kreisel. Da geht es auch genau um das Thema Eincremen.
Ich leide leider seit ein paar Wochen unter einer perioralen Dermatitis. Ich will jetzt demnächst nach Sylt fahren und nun wollte ich mal fragen, welchen Sonnenschutz kann man da auf die Haut machen, um überhaupt etwas in der Sonne zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Periorale Dermatitis vielleicht nochmal für alle Hörer erklärt, ist eine Erkrankung aus dem entzündlichen Formenkreis. Die gehört so in den Begriff Akne, Rosatia hinein, die eben nur im Gesicht auftreten und auch mal die Augen betreffen können. Und hier ist es so, erster Schutz, Sonnenbrille. Ganz wichtig, weil auch die Augen davon betroffen sein können. Zweitens ist es ein Lichtschutz, der wichtig ist, weil diese Erkrankung durch Licht verstärkt werden kann. Und der Lichtschutz sollte möglichst in einem Bereich liegen, der nicht so fett ist. Das heißt, nicht die Creme ist ideal, sondern hier wirklich die Lotion, ja, also die alkoholische Grundlage.
Dieses durchsichtige Spray, über das
genau,
wir eben schon gesprochen
genau.
haben.
Genau, also das ist hier für den Bereich wirklich richtig gut.
Super. Dann gucken wir gleich mal, welche...
Darf ich noch ein Wort sagen dazu? Da steht manchmal auf den Präparaten drauf, ja. Nicht komedogen. Das heißt, keine Mitesser auslösend. Das steht aber drauf. Okay. Wenn das draufsteht, ist das Idealpräparat für diese Erkrankung periorale Dermatitis und Akne.
Super. Gleich gucken wir dann mal, welche akuten und chronischen Lichtschäden die Sonne so auslösen kann. Hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Wir haben eben schon über das richtige Eincremen gesprochen. Da ist mir noch was eingefallen. Wie lange sind offene Sonnenschutzmittel eigentlich haltbar? Man kennt das, man hat im Herbst gerade noch im Spätsommer eine neue Packung gekauft. Jetzt im Frühjahr ist die natürlich noch mindestens halb voll. Kann ich die dann noch benutzen oder ist die irgendwann, sag ich mal, ist der Lichtschutzfaktor dann kaputt?
Ja, eigentlich gilt die Grundregel, solange das nicht ranzig, sage ich mal, rausläuft aus der Tube, sind die eigentlich noch gut. Wobei, ich denke mal, 1 Jahr ist wahrscheinlich auch irgendwo so eine natürliche Grenze für eine schon geöffnete Packung. Für nicht geöffnete Packungen mag das ganz anders liegen, aber so in der Größenordnung in etwa.
Also wenn man das Gefühl hat, sie fühlt sich noch angenehm an auf der Haut, dann kann man sie auch noch verwenden.
Ja, vor allem, dass sie nicht auffällig riecht, nicht? Also wenn die Tube geöffnet wird und man merkt schon, das kommt da nur noch so flüssig rausgelaufen und es riecht, das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass das nicht mehr verwendbar ist.
Wir haben ganz am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, welche Schäden Sonnenbrand eigentlich auslösen kann. Aber wie entsteht so ein Sonnenbrand eigentlich?
Ja, Sonnenbrand ist nichts anderes als eine akute Entzündung in der Haut. Also eine Verbrennung auf der Herdplatte entspricht vom Vorgang her streng genommen einem Sonnenbrand. Also Sie könnten das nicht auseinanderhalten. Das eine ist umschrieben da halt, wo die Herdplatte war. Das andere ist aber auch umschrieben dort, wo die Sonne hingekommen ist. Und von daher muss man einfach sagen, man setzt nichts anderes als eine Entzündung. Und durch diese Entzündung können halt diese Schäden der sogenannten DNA, also am Erbgut der oberen Hautschichten zustande kommen. Und die genau in diesen oberen Hautschichten sitzen halt diese drei ganz besonders empfindlichen Zellen, die halt den Hautkrebs auslösen können.
Wie kommt das eigentlich, dass man manchmal schon in der Sonne das Gefühl hat, oh, ich habe mir jetzt einen Sonnenbrand eingefangen und dann tatsächlich schon rot ist und ein anderes Mal wiederum, da kommt man nach Hause, denkt, ach klasse, ich habe Glück gehabt, sehe ganz normal aus und 2-3 Stunden später dann merkt man, oh, jetzt pocht die Haut richtig, jetzt ist es heiß, es ist spannend und dann guckt man in den Spiegel und sieht aus wie eine Tomate. Also manchmal ist der Sonnenbrand sofort da und manchmal kommt er verzögert. Woran liegt das?
Das kann ich Ihnen auch nicht genau beantworten, aber es ist in der Tat so, dass das allgemeine Beobachtungen sind und eigentlich müsste er verzögert kommen mit 3-4 Stunden Unterschied, weil dann die maximale Entzündungsreaktion einsetzt und sicherlich gibt es andere Faktoren auch noch, je nachdem wie viel UVB und UVA man nun gekriegt hat und je nachdem welchen Hauttyp man hat, wie schnell der Sonnenbrand einsetzt. Also die Akutrötung wird unterschieden von dem, was die Maximalrötung dann hinterher ist.
Das müssen wir nochmal, Akutrötung ist, wenn ich so ein bisschen rot bin und genau. Maximalrötung ist dann 3 Stunden später, dann...
Genau, also das ist das, wie es losgeht, nicht? Da denkt man ja am Anfang auch, naja gut, ich bin ein bisschen rot geworden und vielleicht sind es 3 Stunden später schon Blasen dann. Also das entwickelt sich langsam dann, ne?
Oh, Blasen hatte ich zum Glück noch nicht, so heftig war mein Sonnenbrand noch nicht.
Ich kann Ihnen erzählen, ich habe schon Blasen auf der Schulter gehabt, aber in den Tropen, das war nicht so angenehm und da bleiben meistens auch so ein paar Pigmentschäden übrig dann. Also auch ich habe in den Jugendjahren Sünden begangen, aber zum Glück ist das lange her.
Also kann der Sonnenbrand tatsächlich, wie wenn ich auf eine heiße Herdplatte fasse, im Extremfall genau solche Schäden auslösen, also Brandblasen, die...
Ja, definitiv. Also da gibt es viele, viele Beispiele für, von Leuten, die in der Sonne eingeschlafen sind. Wir haben in der Hautklinik, muss man sagen, in den Notfallambulanzen dort am Wochenende immer solche Fälle. Und wenn Sie schönes Wetter haben, wissen Sie ganz genau, dass die kommen nicht am Nachmittag, sondern die kommen so gegen 10 Uhr, 11 Uhr abends.
Weil sich das dann auch mit Verzögerung entwickelt
genau.
hat. Ach, spannend. Wenn jetzt ich mir einen Sonnenbrand geholt habe, sei es eben in Anführungsstrichen nur eine Hautrötung, dass ich ordentlich rot geworden bin und es ein bisschen spannend, oder aber, dass ich tatsächlich auch Blasen habe, kann ich dann noch irgendwas retten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Ja, können Sie. Das Einfachste sind so alte Hausmittel. Ja? Früher hat man gesagt, so Joghurt drauflegen, braucht man alles gar nicht. Joghurt, man braucht eine Kühlung. Also es muss kühl sein und nass sein. Verdunstungskälte erzeugen. Das Beste ist nasser Waschlappen. Wenn es größere Bereiche sind, auch ein Handtuch nass machen, drauflegen. Idealerweise mit kaltem Wasser. Und durch diese Verdunstungskälte nimmt man viel der Entzündung raus. Das Gleiche würde man ja auch raten bei Insektenstichen zum Beispiel, was ja auch so eine Entzündungsreaktion ist. Also insofern kann man da noch ordentlich was abfangen. Und vielleicht sogar noch ein Mittel einwerfen gegen Entzündungsreaktionen. Da gibt es ja so Mittel wie Ibuprofen, Diclofenac oder ASS, also Aspirin, die auch solche Entzündungsreaktionen relativ schnell zurückbringen können. Das vielleicht nur für den Extremfall, nicht für den harmlosen Sonnenbrand, der nur mit Rötung einhergeht.
Und was ist mit Brandsalbe?
Also ich weiß nicht, warum diese Brandsalben über ihre Berechtigung gefunden haben. Ich glaube, sie bewirken wirklich nicht viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, dann würde ich eine Kortisonsalbe drauf tun, das macht Sinn. Aber diese Brandsalben, von denen kann ich nur abraten. Und bei großflächigen, wirklichen Verbrennungen sind sogar die Brandsalben aus meiner Sicht heraus überhaupt nicht anzuwenden. Sie verschlechtern das Ganze nur.
Wenn ich so, wie Sie das gesagt haben, am Strand eingeschlafen bin und dann wirklich so auch Blasen habe, dann ist das ja schon eine richtig große Fläche in der Regel, die verbrannt ist. Muss man dann auch wirklich ins Krankenhaus?
Naja, man muss nicht unbedingt da bleiben, aber meistens ist es so, dass wir dann die Blasen aufmachen. Das hört sich jetzt schlimm an, es tut aber überhaupt nicht weh, weil das Blasendach keine Nerven hat. Man sticht die an oder ritzt die an, sorgt dafür, dass das Wasser rauslaufen kann und setzt dann einen Verband drauf. Wenn es groß ist, richtig groß ist, kann es wirklich sein, dass es auch mal dazu kommt, dass derjenige gerne bei uns bleiben will.
Weil es vermutlich sehr, sehr schmerzhaft ist.
Weil es schmerzhaft ist und er vielleicht sich zu Hause nicht so gut versorgt fühlt.
Ja, also Sonnenbrand kann echt ordentlich heftige ja. Formen annehmen. Auch unabhängig von diesen heftigen Formen ist es nicht gut und kann eben Hautkrebs auslösen, haben wir schon gehört. Und ja, was man tun kann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn man den Hautkrebs hat, darüber sprechen wir auch gleich hier in der Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Hautkrebs, das ist für die meisten von uns ja eine Gefahr, die relativ weit weg ist, zumindest wenn wir gerade am Strand liegen und die Sonne genießen. Dabei kann die Krankheit jeden treffen, hat uns Christina Jürgens auf unserer NDR Schleswig-Holstein Facebook-Seite geschrieben. Sie ist 29 Jahre alt und bei ihr wurde vor einer Woche schwarzer Hautkrebs entdeckt. Jetzt wird sie in der Uniklinik behandelt und sie schreibt, das Tückische ist, schwarzer Hautkrebs muss nicht schwarz sein und auch nicht eine unregelmäßige oder eine ausschwemmende Umrandung haben. Meiner war ein geschlossener, runder Leberfleck, der zu wachsen und zu jucken anfing. Sie schreibt, es kann jeden treffen, geht lieber einmal zu oft zur Vorsorge und hört auf euer Bauchgefühl. Ja, welche Vorsorgemöglichkeiten es überhaupt gibt, was davon die Krankenkasse zahlt und wie sinnvoll das ist, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung zur Sache. Und ab 19.30 Uhr sind wir dann natürlich auch live bei der Eröffnung des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge. Da gibt es viele Plakate, die dann zum Beispiel bei den Hausärzten hängen oder auch eben bei den Hautärzten. Aber wie sinnvoll ist das eigentlich? Was verbirgt sich hinter dieser Hautkrebsvorsorge, Herr Professor Hausschild?
Ja, zunächst einmal verbirgt sich darunter, dass eine Pilotstudie, die Sie vorhin schon kurz erwähnt haben, in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. 378.000 Schleswig-Holsteiner haben sich innerhalb von 12 Monaten in den Jahren 2003 und 2004 untersuchen lassen. Da gehört eine Ganzkörperuntersuchung dazu. Und man hat dann gesehen, dass 7 Jahre später die Todesfallrate am schwarzen Hautkrebs halbiert war. Das heißt, nur noch die Hälfte der Schleswig-Holsteiner an diesem Tumor versterben. Die Zahlen sind nicht riesengroß, aber das war natürlich schon eine Verbesserung. Daraufhin ist das Hautkrebs-Screening in Deutschland eingeführt worden, flächendeckend für alle Versicherten. Das heißt, unabhängig von der Krankenversicherung, zunächst ab 35 Jahren, später korrigiert von den meisten Krankenkassen auf 20 Jahre, untere Altersgrenze. Und ich glaube, es gibt keinen Krebs, der so einfach zu entdecken ist wie der Hautkrebs.
Ist das immer das Gleiche, dass einmal über die Haut geguckt wird, auf die Muttermale und dann gesagt wird, ja, das ist kritisch, das ist unkritisch, das muss raus? Oder gibt es noch andere Screenings oder Vorsorgemöglichkeiten?
Ja, man muss dazu sagen, dass das wirklich in der deutschen Hautärzteschaft nicht auf großes Wohlgefallen gestoßen ist, dass eben einfach im deutschen Hautkrebs-Screening eigentlich nur enthalten ist, mit dem bloßen Auge zu gucken. Und bei einem gut geschulten Hautarzt ist die Trefferquote für schwarzen Hautkrebs 70%. Mit der sogenannten Auflichtmikroskopie, mit einem Handmikroskop, wenn man so will, geht sie auf 90% hoch. Und mit einer speziellen Diagnostik, die sich Video-Auflichtmikroskopie nennt, wo man die Flecken auch abspeichern kann, analysieren kann, die direkt analysiert werden, innerhalb von einer Sekunde geht die Trefferquote auf über 95% hoch. Das heißt, eigentlich ist die Untersuchung mit dem bloßen Auge aus unserer Sicht, aus Sicht der Hautärzte, nicht ausreichend.
Ich habe das selber mal gemacht und dann hat der Arzt, ich glaube, es hat 5 Minuten gedauert, relativ flott einmal überall drüber geguckt. Und ich habe danach gedacht, wie, das war es jetzt schon. Also Sie haben gesagt, Trefferquote 70%. Aber in dieser Zeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch nicht so viel Geld von den Krankenkassen dafür, dass man da einmal rüber guckt. Aber kann man das zuverlässig überhaupt leisten, indem man da einmal schnell einen Blick drauf wirft?
Also dieser schnelle Blick, bei dem bin ich auch sehr kritisch. Ich weiß nicht, bei wem sie waren, wie es wirklich war und so weiter. Deswegen kann man sich dazu nicht äußern. Angesetzt wird eine Viertelstunde bis 20 Minuten für ein Hautkrebs-Screening. Das heißt, es muss wirklich der ganze Körper angeschaut werden, am ausgezogenen Patienten. Und von daher sollte es also wirklich eine gute Ganzkörperuntersuchung sein. Und ich sage Ihnen ehrlich, natürlich wissen wir alle nicht, wenn wir Laien sind, wer vor uns ist und diese Untersuchung macht. Das heißt, welche Qualität hat der Arzt? Wie viel Hautkrebs hat er gesehen? Welche Trefferquote? Und da wird es sicherlich Unterschiede geben. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist überall in der Medizin und im Übrigen auch in anderen Berufen so. Das ist das, was dort kritisch ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass hier verlangt werden muss, mit der größtmöglichen Sorgfalt vorzugehen. Und vor allem auch den Patienten darauf hinzuweisen, dass er eine Eigenvorsorge betreiben kann. Auffällig wachsende Muttermale, vor allem wenn sie in die Höhe wachsen, also knotig werden, sind immer ein Warnhinweis, der dazu führen sollte, den Arzt aufzusuchen. Und sich in der Größe verändernde Muttermale auch. Und hier gibt es nicht immer die Kriterien, dass alles schwarz sein muss. Es gibt auch helle Muttermale etc. Also von daher muss man ehrlich sagen, das ist nicht so einfach und für den Laien wirklich, wirklich schwierig.
Sie haben das eben schon angesprochen mit dem Fotografieren. Da habe ich auch schon mal von gehört, dass dann das in den Praxen abgespeichert wird und dass man dann hinterher gucken kann, hat sich tatsächlich was verändert, gerade bei Muttermalen, wo man sich nicht sicher ist, müssen die rausgeschnitten werden oder nicht. Ist das sinnvoll? Und was ist nochmal der Unterschied mit dem, was Sie gesagt haben, wo das sofort erkannt wird?
Ja, also ich halte das für sehr sinnvoll, weil es die höchstmögliche Trefferquote bringt und es hat einen viel größeren Vorteil für den Patienten. Wenn der Arzt es kann und das Gerät auch hat, dann ist es so, dass natürlich normalerweise viel weniger rausgeschnitten wird. Das heißt, ich habe eine höhere Trefferquote, was die Entdeckung eines Hautkrebses angeht, der vielleicht gerade da ist, aber gleichzeitig schneide ich auch nur das raus, was ich für wirklich hautkrebsverdächtig halte. Das heißt, bei mir persönlich gibt es das wirklich nicht, dass ich sage, ich schneide das mal raus, weil das könnte was werden, sondern ich schneide nur bei Verdacht auf Hautkrebs raus, einfach weil ich mit der apparativen Diagnostik eine unabhängige Bewertung habe, plus meine eigene Bewertung. Das zusammen sollte dann zu einem klaren Ergebnis kommen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, ohne rausschneiden hundertprozentig festzustellen, das ist Hautkrebs oder nicht? Oder muss man für die endgültige Diagnose tatsächlich immer schneiden?
Ja, es gibt die, also wir haben eine Trefferquote, ich sagte vorhin über 95, um ehrlich zu sein, sind es genau 98%, die Sie mit einer nicht mikroskopischen Untersuchung haben. Die letzten 2% kitzelt man nur mit der Mikroskopie heraus, deswegen wird in der Quintessenz am Ende immer rausgeschnitten. Mhm. Und ich denke, das ist aber nur für den Fall richtig, wenn Verdacht auf schwarzen Hautkrebs besteht und eben nicht einfach mal, wir schneiden mal 3 Leberflecken raus und gucken mal, wie die aussehen.
Mhm, genau, das kenne ich aus dem Bekanntenkreis, wird auch häufig eigentlich gemacht, so, oh, das ist uns nicht geheuer, das schneiden wir mal raus und dann hat man die hässlichen Narben dann hinterher überall. Wenn ich jetzt an mir selber so ein verdächtiges Muttermal beobachtet habe, wo ich denke, boah, das ist irgendwie, hat sich komisch entwickelt, das ist dunkel, rot, juckt, was auch immer, wie schnell muss ich denn dann handeln eigentlich?
Also gut, es geht nicht um Tage in dem Fall, aber wir wissen, bei knotigen Muttermalen ist die vertikale Wachstumsgeschwindigkeit, wie tief wächst das Ding nach unten, im Monat 0,5 Millimeter. Und wir sagen, ein Niedrigrisikomelanom hat eine Tumordicke von weniger als 1 Millimeter. Wenn wir das jetzt mal ansetzen für die Knotigen, würde das heißen, innerhalb von 2 Monaten entsteht ein Tumor, der nicht mehr als Niedrigrisikomelanom bezeichnet werden muss. Das heißt, wenn es etwas Knotiges ist, sollte das sofort zum Arzt führen. Und wir haben eine super Statistik aus Deutschland. Die Wartezeit in Deutschland beträgt durchschnittlich 9 Tage bei Verdacht auf Hautkrebs. Wenn derjenige sagt, Verdacht auf Hautkrebs besteht, am Telefon in allen deutschen Praxen zusammen mit regionalen Unterschieden 9 Tage. Das ist ganz wenig. Da gibt es eine schöne Statistik aus den USA. Dort beträgt die Wartezeit 28 Tage und die Wartezeit für einen Botox-Termin wegen Faltenreduzierung 7 Tage. Ein hochsignifikanter Unterschied und das gibt es in Deutschland nicht. Und deswegen haben wir ein wirklich funktionierendes Gesundheitssystem.
Nochmal eine Nachfrage zu diesen Knotigen. Meinen Sie damit, dass die so nach oben rauswachsen, ja, also so hubbelig werden?
Genau, hubbelig ist das richtige Wort dafür.
Also das ja wie so ein Pickel so, ja, sich anfühlen, ne?
Mhm. Ja, holsteinisch würde man Pickel sagen, das ist ja richtig.
Und können sich eigentlich auch normale Hautstellen zu Hautkrebs, zu dunklem Hautkrebs entwickeln oder ist das immer ein Muttermal, was sich entwickelt?
Jetzt bringen Sie es auf den Punkt. Vielen Dank, das habe ich nicht gesagt und das ist sehr gut, weil 75% aller schwarzen Hautkrebse entstehen nicht auf einem Muttermal, sondern auf völlig unveränderter Haut. Das bedeutet, selbst wenn ich aus Furcht vor Melanom sage, ich möchte mir alle Muttermale entfernen lassen, reduziere ich das Risiko vom schwarzen Hautkrebs nur minimal, aber nicht mit 100%. Und deswegen bin ich auch ein strikter Gegner von vielen Leberfleckentfernungen, sondern lieber einer aufmerksamen Beobachtung. Und dazu trägt der Patient bei, aber auch seine Angehörigen. Es gab vor Jahren mal ein interessantes Poster bei einem deutschen Hautkrebskongress, das hieß FFFF. Wer entdeckt das Melanom? Familie, Freund, Friseur, Fußpfleger. Ja, also jeder hat die Möglichkeit, an der Hautoberfläche ein Melanom selbst zu sehen, wenn man die Kriterien kennt. Und dazu hat die Öffentlichkeitsaufklärung offensichtlich sehr gut beigetragen.
Also auf jeden Fall sind die Menschen sensibler geworden, stelle ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis fest. Nichtsdestotrotz, manchmal gibt es die Diagnose und welche Therapieverfahren es gibt, sprechen wir gleich drüber in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Manchmal ist das Kind dann auch schon in den Brunnen gefallen. Die Rede ist von Hautkrebs. Bei uns im Studio ist immer noch Professor Axel Hausschild. Wenn ich Hautkrebs bei mir diagnostiziert habe, welche verschiedenen Arten gibt es da eigentlich und wie sehen die Therapieverfahren aus?
Ja, vielleicht kann man das kurz zusammenfassen. Also der bösartigste Hautkrebs ist nach wie vor das schwarze Hautkrebs, das maligne Melanom. Maligne heißt bösartiger schwarzer Hautkrebs und hier ist die Therapie recht einfach, weil es wird eigentlich immer herausgeschnitten, mikroskopisch untersucht, wie tief der Tumor eingedrungen ist und danach die weiteren Maßnahmen festgelegt. 90%, nicht ganz vielleicht, lassen wir 80% sagen, aller Tumoren brauchen danach überhaupt nichts weiter. kommt in die Nachsorge hinein, wird klein rausgeschnitten mit einem sogenannten Sicherheitsabstand und die Sache ist für den Patienten meistens erledigt. Warum? Weil die Prognose von frühem schwarzen Hautkrebs exzellent ist. Das heißt, das hat dem Ganzen wirklich den Schrecken genommen, weil so viel Früherkennung in Deutschland stattfindet. Noch besser ist es beim hellen Hautkrebs. Da hat man allerdings den Nachteil, dass beim Basalzellkarzinom, auch Basaliom genannt, das überwiegend im Zentrum des Gesichtes auftritt, halt das relativ aggressiv in die Ränder und auch zur Tiefe wachsen kann, sodass man sicherstellen muss, dass der Tumor wirklich weg ist. Das oberflächliche Basalzellkarzinom kann sogar mit einer Alternative behandelt werden, die sich photodynamische Therapie, kurz PDT nennt, wo man zweimal im Abstand von einer Woche eine Creme drauf tut, die nur an die Tumorzellen einzieht und dann Rotlicht hinzugibt und dann zerspringen diese Zellen. Das heißt, man braucht dort nicht schneiden. Die tieferen Formen müssen immer, aber auch wirklich immer operiert werden, um größeren Schaden in der Tiefe und an den Rändern zu vermeiden. Und der dritte Tumor, der dritthäufigste damit auch, ist das Stachelzellkarzinom, auch Spinaliom genannt, das auch mal streuen kann, allerdings bei einem Hautstachelzellkarzinom so selten eine Streuung beobachtet wird. Das liegt daran, dass sie früh diagnostiziert werden und bis 2 mm Tumordicke, also hier wird nach unten gemessen, nicht in die Umgebung, nicht, spielt keine Rolle, wie groß das ist, sondern wie tief es eindringt, gibt es keinerlei Streuungswahrscheinlichkeit. Das heißt, die meisten Tumoren sind mit der Entfernung komplett entfernt. Man muss allerdings eins sagen beim hellen Hautkrebs, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Öffentlichkeit. Wer einmal einen hatte, entwickelt mit 50% Wahrscheinlichkeit einen weiteren, zwei weitere oder noch mehr. Das heißt, das ist etwas, was wirklich in die Köpfe hinein muss. Hier braucht man eine Nachsorge, damit man die nachfolgenden Tumoren auch wieder so früh entdeckt. Und wir haben für das Stachelzellkarzinom einen Vorläufer, nennt sich aktinische Keratosen, Hornschwielen, lichtbedingte Schwielen, immer in den Arealen, wo viel Licht drauf gekommen ist, den man auch rechtzeitig dann behandeln sollte. Also vorbeugend auch schon behandeln sollte, damit gar nicht erst das Kind in den Brunnen fällt.
Mhm. Gerade zu dem Thema weißer Hautkrebs haben wir auch eine Frage bekommen.
Ja, mein Name ist Dieter Will. Ich komme aus Toppenstedt. Die Frage lautet, man hat bei mir auf der Stirn jetzt weißen Hautkrebs festgestellt, im kleinen Fleck. Wird am Dienstag soll das operiert werden. Nun wollte ich mal fragen, was mich da noch erwarten kann.
Ja, ich kann jetzt die genaue Diagnose natürlich nur erraten. Das wird wahrscheinlich so ein kleiner Stachelzellkrebs sein oder halt das Basalzellkarzinom. Da würde dann die Operation durchgeführt werden, im Mikroskop nachgeguckt werden, ob der Tumor komplett draußen ist. Und zwar wird dann immer geguckt zu den Rändern und auch zu den Seiten, also zu den Seiten und auch zur Tiefe. Und wenn er draußen ist, braucht man nichts weiter machen, ist die Sache damit erledigt. Wenn es nicht draußen ist, wird nachgeschnitten, so lange, bis der Tumor dann wirklich auch draußen ist, damit halt nicht die Möglichkeit besteht, dass der weiter wächst.
Gibt es denn bei Hautkrebs auch mal, dass man eben Chemotherapie braucht oder Bestrahlung oder gibt es das gar nicht?
Gibt es, aber das ist wirklich extrem selten. Beim hellen Hautkrebs, ich sage mal, in einer Prozentzahl wirklich von 1000 Patienten im Jahr brauchen vielleicht 5 ein derartiges Verfahren. Und das sind die, die auch mit wirklich großen Tumoren schon kommen. Also das sieht man dann auch wirklich schon. Es gibt vielfältige Gründe, warum Patienten mit großen und andere mit kleinen kommen. Ja, sei es das häufigste vielleicht, ich bin kein Arztgänger, ja, aber auch manchmal andere Gründe, wo man sagt, naja, Mensch, Oma ist doch schon so alt und lass sie mal in Ruhe. Und das ist grundfalsch, weil wir wissen natürlich, dass man sehr alt werden kann und dass die Tumoren damit auch noch größer werden können. Also es gibt keine Altersgrenze, wo man nicht noch einen Tumor entfernen sollte, dann, wenn es gut möglich ist und mit wenig Schaden möglich ist.
Noch ganz schnell einen kleinen Tipp. Wie sieht man denn so einen weißen Hautkrebs? Beim schwarzen haben wir schon gehört, das sind Muttermale, die sich verändern. Wie sieht so ein weißer aus?
Ja, der helle Hautkrebs, das Stachelzellkarzinom, das Wort Stachel steckt da schon drin. Der hat also oben eine raue Oberfläche und tastet sich meist wie ein Horn. Das Basalzellkarzinom zeichnet sich aus durch Gefäße, die oben durchscheinen und hat eine ganz große Besonderheit. Das ist der einzige Tumor mit einer klaren Früherkennung und das ist eine punktförmige Blutung, die mal wieder weggeht, dann wiederkommt. Wenn einer sagt, an der Nase hat es immer mal wieder geblutet, vor allem wenn ich mich mit dem Handtuch abgerieben habe, dann ist es fast immer ein kleines Basalzellkarzinom.
Dann haben wir noch eine Frage, die geht noch mal ein bisschen zurück. Da geht es nämlich noch mal um das Thema Sonnenschutz. Haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, aber wir haben offenbar noch nicht alle Fragen beantwortet.
Hallo, hier Ann-Kathrin Kirchbeck aus Neunkirchen. Meine Frage wäre, ist es nicht dienlich, auch einen Hautschutz von innen zu bewirken? Also sprich, wo man sich nicht ganz sicher ist, nicht nur von außen zu wirken, sondern auch, dass man innerlich irgendwelche Maßnahmen treffen kann.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe vor kurzem einen Vortrag dazu in Kiel gehalten, im City Gesundheitsforum, und ich habe dort gesagt, wenn ich aus der pharmazeutischen Industrie würde, würde ich alles dran setzen an einem effektiven Schutz von innen, damit vielleicht, dass wir einige lästige Eincremen, wie für unsere Moderatoren, wegfallen würde und wir dann die Möglichkeit hätten, von innen einen langanhaltenden Schutz aufzubauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt bis jetzt nichts. Das Carotin, was am häufigsten verwendet wird, baut einen Schutz auf, der in einem minimalen Bereich liegt, und auch die anderen Präparate, die angewendet werden, dürfen nicht Lichtschutz genannt werden, weil sie maximal einen Faktor 6 haben, das heißt nur einen ganz geringen Schutz ausüben. Das ist wirklich etwas, woran man ansetzen könnte, um hier vielleicht Schäden zu vermeiden, und ein spannendes Forschungsgebiet der Zukunft.
Ja, super. Ist noch genug zu tun in den kommenden Jahren.
Absolut.
Vielen Dank, dass Sie da waren heute Abend in der Sendung zur Sache. Wir haben viele Fragen beantwortet, viele Tipps gegeben. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das jederzeit tun im Internet unter www.ndr.de/sh.